SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mein Name ist Simon Dörr. An einem Tag, an dem die Bilder vor allem aus Thailand wirklich schockieren.
Das sind Decken runtergestürzt, das sind Wände gerissen. Es ist aber nicht so, dass da größere Partikel heruntergefallen sind. Aber man hat es eben gesehen und gemerkt, also Deckenpaneelen sind eingebrochen. Und natürlich hat jeder Angst gehabt, dass das Gebäude einstürzt. Hat dann im Verkehr gemerkt, relativ schnell, dass sich das Ganze irgendwie zuspitzt, die Situation. Sind viele Rettungskräfte gekommen, jetzt nicht zum Gebäude, sondern aber in andere Richtung gefahren. Es war schon dramatisch, aber relativ ruhig und besonnen, muss ich sagen.
Das sagt Steffen Sinn. Er kommt aus Waldenbuch in Baden-Württemberg und arbeitet als Regionaldirektor für ein deutsches Unternehmen in Bangkok. Während des Erdbebens war er im 8. Stock eines Hochhauses in einem Meeting. Die Behörden vor Ort sprechen bisher von weit über 100 Opfern. Genau beziffern lässt sich das aber aktuell noch nicht. Was wir bisher über die Erdbeben in Südostasien wissen, hat unsere Korrespondentin Franziska Amler zusammengefasst.
In Thailands Hauptstadt Bangkok stürzte der Rohbau eines Wolkenkratzers unter einer riesigen Staubwolke ein. Einsatzkräfte suchen unter den Trümmern noch immer nach mehr als 80 Vermissten. Mehrere Menschen sollen laut Angaben der Regierung ums Leben gekommen sein. Die Erschütterungen waren minutenlang zu spüren. Sie hatten eine Stärke von 7,7. Mehrere Gebäude gerieten ins Wanken. Menschen liefen in Panik auf die Straßen. Es werden hunderte Verletzte befürchtet. Das Auswärtige Amt mahnte deutsche Staatsbürger, den Anweisungen der Behörden folgen zu leisten. Das Epizentrum des Erdbebens lag im Nachbarland Myanmar, nahe einer Region, die Zufluchtsort für Hunderttausende Vertriebene des Bürgerkriegs ist. Die Militärjunta hat für weite Teile des Landes den Notstand ausgerufen. Helfer sprechen von enormen Schäden und befürchten hunderte Opfer. Bilder und Videos zeigen Häuser, die zur Seite gekippt sind, riesige Risse in Straßen und umfangreiche Schäden an historischen Gebäuden. Außerdem gibt es Berichte über Stromausfälle.
Die Geschehnisse in Thailand und Myanmar werfen natürlich die Frage auf, warum es immer noch so schwer ist, Erdbeben zu prognostizieren. Schließlich gibt es ja auch Warnsysteme. Die sagen aber eben keine Beben voraus, sondern warnen nur vor dem, was schon passiert ist und wir eventuell nicht spüren, sagt Stefan Tröntle aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Diese Frühwarnungen funktionieren mal mehr, mal weniger gut und sie arbeiten fast alle nach einem ähnlichen Prinzip. Bei einem Erdbeben, da gibt es zwei Arten von Wellen. Es gibt die P-Wellen, P für primär, die sind sehr schnell und für Menschen kaum wahrnehmbar. Und dann gibt es die S-Wellen, sekundär. Das sind die, die hinterher kommen, die sind langsamer, aber das sind die, die die Zerstörungen bei einem Beben verursachen. Und zwischen diesem Eintreffen dieser beiden Wellen können je nach Entfernung vom Epizentrum des Bebens ein paar Sekunden liegen bis zu einer Minute. Wenn jetzt also die Sensoren von einem Alarmsystem P-Wellen in einer bestimmten Stärke wahrnehmen, dann schlagen sie vollautomatisch Alarm. Und ganz oft reicht dann die Zeit noch, um Sirenen auszulösen, Züge oder Lifte anzuhalten, Gasleitungen zuzumachen oder Ampeln auf Rot zu schalten. Und das, bevor es anfängt, richtig zu schütteln.
Wir schauen nach Deutschland. Bis zur geplanten Regierungsbildung an Ostern ist noch einiges zu tun. Heute hat die nächste Runde der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD begonnen. Markus Sambale fasst zusammen.
SPD-Chef Klingbeil kündigte an, heute und morgen den Blick zunächst auf die Finanzen zu legen, also zu klären, ob und wie die bisher gemachten Vorschläge der Arbeitsgruppen zu bezahlen sind. Klingbeil verwies dabei auch auf den Streit um die Finanzen in der gescheiterten Ampelregierung. Diesen Fehler werde man jetzt nicht machen. CDU-Chef Merz zeigte sich zuversichtlich, die noch vorhandenen Brocken gemeinsam aus dem Weg zu räumen. Merz lobte ein gewachsenes persönliches Vertrauen zwischen den Beteiligten.
Christian Lindner ist ja jetzt schon eine ganze Weile kein Finanzminister mehr. Allerdings hängt ihm bis heute noch nach, mit wem er in seiner Amtszeit gesimst hat. Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden, dass das Bundesfinanzministerium umstrittene Textnachrichten zwischen Lindner und Porsche-Chef Blume offenlegen muss. Das wollten die Betreiber des Internetportals Abgeordnetenwatch erreichen, die die Beeinflussung von Politikern durch Lobbyisten beobachten. Das Gericht sagt, das öffentliche Interesse wiege hier schwerer als der Schutz der beteiligten Personen. Wer bei Bund oder Kommune beschäftigt ist, könnte sich bald über mehr Geld freuen. Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern gibt es nämlich eine Schlichtungsempfehlung, die Johannes Frevel zusammenfasst.
Stufenweise mehr Geld und mehr freie Tage, das sieht die Schlichtungsempfehlung für die 2,5 Millionen angestellten Beschäftigten von Bund und Kommunen vor. Die Schlichter legten im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Berlin einen Einigungsvorschlag vor. Demnach könnte es ab 1. April eine Lohnerhöhung um 3, zum 1. Mai nächsten Jahres eine weitere Anhebung um 2,8% geben. Ein Teil der Jahressonderzahlung soll in bis zu 3 freie Tage umgewandelt werden. Als Tariflaufzeit werden 27 Monate empfohlen. Am 5. April soll bei einer Wiederaufnahmetarifrunde in Potsdam über den Einigungsvorschlag erneut verhandelt werden.
Fokus Südwest.
Es ist zwar ein Plan, der nicht hier in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz geschmiedet wurde, und doch könnte er Auswirkungen im Südwesten haben. Die EU will nämlich den Weinbau in Europa stärker stützen. Und das käme ja auch Winzerinnen und Winzern hier in der Region zugute. Brüssel-Reporter Thomas Spickhofen hat die Einzelheiten.
Mehr Werbung, mehr Tourismus und weniger Vorgaben für den Anbau. So will die EU-Kommission den Weinbau in Europa stützen. Der weinbezogene Tourismus trage zur wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten bei, heißt es im Vorschlag der Kommission. Die schon bestehende Unterstützung für Werbekampagnen wolle man verlängern. Außerdem sollen innovative und alkoholärmere Weine im Regal leichter erkennbar werden. Auch am anderen Ende des Marktes will die EU Erleichterungen schaffen. Rebstöcke sollen zum Beispiel leichter gerodet und unreife Trauben vor der Ernte entfernt werden können, um so den Gesamtertrag zu reduzieren und den Produktionsüberschuss herunterzufahren. Der Weinkonsum hat insgesamt in den vergangenen Jahren abgenommen und auch die Auswahl hat sich geändert. Kundinnen und Kunden greifen zunehmend nach alkoholreduzierten und alkoholfreien Weinen.
Wir schauen nach Ludwigsburg, eine Stadt, die viele seit einer Woche mit dem mutmaßlichen Autorennen verbinden, durch das 2 junge Frauen getötet wurden. Sie wurden heute in Ludwigsburg beerdigt und die Anteilnahme war groß. Rund 2000 Menschen kamen auf den Friedhof. Ute Weber.
Die beiden 22 und 23 Jahre alten Frauen wurden auf dem Ostfriedhof nach muslimischer Tradition zu Grabe getragen. Ein Imam sprach ein traditionelles Totengebet. Viele der Trauernden hatten kleine Fotos der Frauen ausgedruckt und auf ihre Pullis und Jacken geklebt oder gesteckt. Sehr viele Menschen weinten und stützten sich gegenseitig. Ludwigsburgs Oberbürgermeister Knecht bedankte sich in einer Ansprache für den Zusammenhalt in Ludwigsburg über Konfessionen und Kulturen hinweg. Auch die türkische Generalkonsulin in Stuttgart, Makbule Kocak Kacar, sprach vor den Trauernden. Die beiden Frauen waren als Unbeteiligte bei dem mutmaßlichen Autorennen vergangenen Donnerstag ums Leben gekommen.
Aus Rheinland-Pfalz gibt es jetzt gute Nachrichten. Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm kann man jetzt die Pegel kleinerer Flüsse auf der offiziellen Hochwasserseite des Landes einsehen. Aus Trier berichtet Jana Hausmann.
Zuvor hatte unter anderem der Eifelkreis Bitburg-Prüm kritisiert, dass er die Pegel zwar bereits 2024 installiert hat, sie bisher aber nur intern genutzt werden konnten. Laut Ministerium lag das daran, dass die Werte der kommunalen Pegel erst in die Internetseite mit den Landespegeln der großen Flüsse integriert werden mussten. Dabei habe es Sicherheitsvorgaben und zunächst technische Fehler gegeben. Die neuen Messwerte der Pegel waren von den Kreisen nach der Flut 2021 installiert worden, um auch die Hochwasservorhersage an kleinen Flüssen wie Nims, Kill oder Prüm zu verbessern.
Und sonst so?
Stellen Sie sich vor, Sie studieren jahrelang Jura, legen ein erstes und zweites Staatsexamen ab, arbeiten sich zum Bundesgerichtshof hoch und dann diskutieren Sie die Frage, ob eine Hecke im Garten gestutzt werden muss oder nicht. So ist das heute in Karlsruhe passiert. Eine Frau hatte auf ihrem Grundstück eine Hecke gepflanzt, die dann mit der Zeit Meter hoch wurde. Ein Unding, findet ihr Nachbar samt Anwalt Peter Wassermann.
Das hat zur Konsequenz, dass der Eigentümer, der Grundstücksnachbar, wenn er aus seinem Haus schaut, auf eine Art Bambuswald blickt. Wenn es regnet oder schneit, lasten die Niederschläge zusätzlich auf diesen Blättern, sodass sich diese Bambuspflanzen auf sein Grundstück hinüberneigen.
Ein Glück gibt es dafür ja den Bundesgerichtshof. Die Richterinnen und Richter haben sich in die botanischen Eigenheiten und Unterschiede von Bambushecken gegenüber gewöhnlichen Hecken eingearbeitet und geprüft, wann eine Hecke juristisch gesehen eine Hecke und wann eine Hecke ein Baum ist. Am Ende ist für die Vorsitzende Richterin Brückner klar, für Hecken gibt es keine Höhenbegrenzung.
Dass auch der Bambus eine Hecke bilden kann, entspricht allgemeiner Ansicht. Denn auf die Art des Gehölzes und die genaue botanische Zuordnung kommt es insoweit nicht an. Zudem ist es kaum überzeugend, dass eine Hecke zu einem Baum werden soll, sobald sie höher als 3 Meter ist und sich durch einen Rückschnitt auf 3 Meter dann wieder in eine Hecke zurückverwandeln soll.
Das ist also schon mal geklärt. Ob die Frau ihre Hecke jetzt zurückschneiden muss oder nicht, ist dadurch aber noch nicht entschieden. Das muss jetzt das Oberlandesgericht Frankfurt klären. Die Höhe ist laut BGH in diesem Fall nämlich nicht ausschlaggebend, sondern der Abstand zum Nachbargrundstück. Den muss das OLG jetzt nochmal nachmessen lassen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.